Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petković. Ich bin in New York, Boris. Du bist immer noch in Mailand, so wie es aussieht vom Hintergrund. Und wir haben erst vor kurzem gesprochen, aber es gibt so viel mehr zu besprechen, denn in der Zwischenzeit wurde das Draw gemacht, das Feld wurde ausgelost für die US Open Männer und Frauen. Wir haben ein gesamtes Turnier bereits gespielt und zwar war es das Mixed-Doppel-Event. Und ich weiß, du hast ein bisschen Auge drauf gehabt auf Roger Federer, der hier einen Showkampf gespielt hat und der, ich glaube, heute oder morgen in die Hall of Fame induziert wird. Also es gibt ganz, ganz viel zu besprechen. Wo möchtest du beginnen? Oder vielleicht frage ich erstmal, wie geht's dir überhaupt? Jetzt habe ich dich so überfallen.
Nee, erstmal schön, dich wieder zu sehen. Und ich will betonen, jetzt bist auch du endlich mal zu Hause, weil du hast auch einen Koffer in New York, nicht nur in Berlin oder Frankfurt, auch in New York. Das ist schön, weil du reist ja gefühlt noch mehr wie ich. Ich bin nach wie vor zu Hause und fange dann am Wochenende an, wieder auf die Reise zu gehen. Und ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen kribbelig, dass es jetzt endlich losgeht. Viel Vorgeplänkel, Auslosungen haben wir gesehen. Damen und Herren, wir haben schon eine Trophäe vergeben, und zwar im Mixed. Vielleicht fangen wir mit Mixed an. Wie hast du das empfunden? Das gibt's ja seit 2 Jahren. Das ist sozusagen vor dem Hauptfeld gibt es ein, ja, ich sehe es als Exhibition, ist es nicht. Aber wie war es? Also wie ist die Einschätzung von diesem Wettbewerb?
Also ich glaube, ich habe eine sehr gute Einschätzung. Allerdings muss man dazu sagen, ich war im Stadion und ich war 5 Meter hinter den Paarungen. Ich habe alles Courtside verfolgt. Ich habe einige der Interviews gemacht. Ich konnte unter anderem mit Carlos und Serena sprechen. Das war sehr lustig, Boris. Das erzähle ich dir. Also wir haben jetzt was Neues bei den News.
Das habe ich gesehen. Das war super lustig. Genau, erzähl.
Ja, und das Beste war, ich kam, aber vorher musste ich ja hinkommen. Und normalerweise, weißt du ja, wie es im Fernsehen geht, fragen die Stage Manager die Paarung, hey, ist es okay, wenn wir ein kurzes Interview machen? Und ich dachte aber, es ist neu, weißt du, mitten im Match Interviews, das mag nicht jeder. Und dann habe ich zum Stage Manager gesagt, hey, ich kenne Serena und Carlos, lass mich doch lieber hingehen und sie fragen. Und ich ging dann vorher so hin und meinte so, hey, Carlos, Serena, ist es okay, wenn wir kurz sprechen? Und Carlos und Serena nur so mit dem Kopf geschüttelt, so, auf keinen Fall, Girl, was machst du hier? Und Carlos so, yeah, of course, hi, Andre, hi. Und es war so witzig, weil dann hat Carlos enthusiastische Stimmung, hat auf Serena übergegriffen und sie hatte dann auf einmal auch total Lust, mit mir zu sprechen, obwohl sie das sonst wahrscheinlich vor 5 Jahren nie in ihrem Leben gemacht hätte.
Niemals.
Und das fand ich so schön, dass diese Carlos-Energie, wir haben ihn wirklich vermisst, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, Boris, diese Carlos-Energie sogar auf so eine Legende wie Serena überspringen kann, weil er war so entspannt und hat sich so gefreut, mit irgendjemandem zu sprechen, dass Serena sofort dabei war und dann wirklich auch entspannt war, weil ich glaube, viele, die sie noch kennen als Spielerin, die war sehr super fokussiert und hat das ist die Richtung für diejenigen, die uns nur zuhören und uns nicht zugucken. Boris macht gerade einen Tunnelblick. Und das ist Serena Williams. Aber das nur als Vorgeschichte dazu, dass ich also viel Courtside gemacht habe, viele der Interviews gemacht habe und das wirklich aus nächster Nähe betrachten konnte. Und für die Spieler und Spielerinnen, die gespielt haben, war es keine Exhibition. Die haben das so ernst genommen, Boris. Ich habe Jakub Menšík noch nie so emotional gesehen. Ich meine, ist ja eher ein kühler Tscheche. Der ist rumgesprungen. Der hat auf der Bank der Karolina Muchova ständig aufs Bein gehauen, auf dem Oberschenkel. Er hat so, come on. Ich kann es ja nicht hören. Ich kann es nur sehen, aber der war so motiviert wie noch nie in seinem Leben. Mira Andreeva und Andrei Rublev, als sie Sara Errani und Andrea Vavasori geschlagen haben, hast du das Video gesehen?
Nein.
Die sind hoch und runter gehüpft, wie so Duracell-Häschen. Die haben sich 20 Mal umarmt, sind so in der Umarmung hin und her gesprungen. Also du hast wirklich, wenn du so nah dran warst wie ich, hast du gemerkt, dass den Spielern, und wenn sie vielleicht reingehen und denken, es ist eine Exhibition, in dem Moment, wo du auf dem Platz stehst, möchtest du gewinnen. Elina Svitolina und Gael Monfils, die wollten unbedingt diesen Preis gewinnen. Das ist das letzte Jahr von Gael, das letzte Mal bei den US Open. Die wollten unbedingt dieses Mixed-Doppel zusammen gewinnen. Die haben wirklich, Gael, ich hatte manchmal Angst, dass er sich nicht verletzt, weil der ist nach jedem Ball gesprintet gesprintet ins Publikum. Also aus nächster Nähe, vom Nebenplatz, voller Erfolg. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Wenn man dann vielleicht nicht ganz so nah dran ist, empfindet man es vielleicht eher als Showkampf, weiß ich nicht. Für mich hat sich das nicht so angefühlt.
Sagen wir so, es sah auf jeden Fall sehr gut aus, wirklich alle Superstars bei den Damen und Herren zusammen auf dem Platz zu haben. Djokovic spielte mit Sabalenka, das habe ich gesehen. Alles haben sie ja nicht übertragen, immer so in die paar Highlights. Aber alle großen Namen waren da und vor allem die Zuschauer haben es, glaube ich, geliebt. Es war ein volles Haus, es war eine unglaubliche Atmosphäre den ganzen Tag. Und es war auch ein offizieller Titel, weil sonst ist ja Mixed während des Turniers so ein bisschen unter ferner Liefen, findet dann abends als letztes Match statt oder morgens als erstes immer auf den Nebenplätzen. Und gesehenen Spieler spielen normalerweise kein Mixed. Also Mensik spielt normalerweise nicht mit Muchova und Djokovic und Monfils nun auch nicht. Insofern hat man neue Paarungen gesehen und es tat auch in der Woche davor, glaube ich, ganz gut, dass man was hatte. Also die Zuschauer haben das, glaube ich, geliebt. Und dann habe ich aber, ja, The Great Roger, oder wie soll man ihn nennen, so eine Art Tennis-Royalty, kann man ihn schon sehen, der hat dann nochmal gezeigt, dass er nichts verlernt hat. Also wie der den Roddick paniert hat mit 6-3, dachte ich, also der könnte noch Hauptfeld spielen, vielleicht das ein oder andere Match. Also so fit ist der Schweizer noch. Dann habe ich auch das Doppel gesehen mit Roddick und mein alter Kumpel Agassi war dabei. Also da hätte ich auch noch gerne mal die kurze Hose ausgepackt und den Schläger. Also es hat mir großen Spaß gemacht, diese Superstars nochmal zu sehen.
Ja, die haben das super gemacht, muss man sagen. Die haben einfach diese Erfahrenen. Gestern hatten wir auch so einen Showkampf, das ist ein bisschen anders. Der nennt sich Stars of the Open. Das macht die USTA jeden Donnerstag im Arthur Ashe Stadium. Und davon gehen alle Einnahmen gehen an Charities. Also es ist super. Ein reines Charity-Event. Und das machen sie jeden Donnerstag. Und da waren eher die Jüngeren am Start. Also es war Alex Iala, Iva Jovic, Arthur Fies war dabei, Alex Mickelson, Cobolli. Also es waren ganz viele von den jüngeren Spielern dabei. Und Iva Jovic und Alex Iala haben das zum Beispiel super hingekriegt, andere weniger gut. Aber was halt bei Roger, Andy und bei diesen älteren Hasen, sage ich jetzt mal, was die so gut hinkriegen bei diesen Showkämpfen, diesen gute Mixtur aus Spaß, aber trotzdem immer noch zeigen, was man hat. Weil ich finde, manchmal, wenn es dann so zu durch die Beine und hinterm Rücken und so wird, die Leute kommen ja hin, um Roger zu sehen. Die wollen ja sehen, oder Andy Roddick. Und das hat Andy Roddick zum Beispiel auch super gemacht. Der hat ein paar Mal 135 Meilen die Stunde Aufschlag rausgehauen.
Hat er noch?
Ja,
ehrlich?
Es war, ich war noch? Auch so. Wow. Ja, 218 km/h oder so hat er noch mal ein paar Mal rausgehauen. Und das wollen die Leute ja auch sehen. Und dann aber mit der Mixtur an, was du gerade gesagt hast, an Kurzcross und durch die Beine und so weiter. Ich glaube, da sind die einfach super, diese perfekte Balance zu treffen. Und um nur noch mal kurz zum Mixdoppel zurückzukommen, ich habe mit Caro Muchova gesprochen vor dem Finale und sie sagte zu mir, Jakub Menschik ist so drinne, dass er ihr den ganzen Tag SMS geschickt hat, was sie anziehen soll, damit sie auch gleich aussieht. Im Mixdoppel, sind ja beides Adidas-Spieler, dass sie auch genau vom Stirnband bis zu den Socken über die Schuhe genau gleich aussehen, dass sie auch wirklich als Einheit rüberkommen. Und dann dachte ich, okay, wenn Jakob Menschik, weil bei so jungen Typen, ich meine, du warst auch mal ein junger Mann, ne? Junge Typen sind ja häufig so sehr in ihrer Bubble und Hauptsache, ich bin der Star der Show. Klar. Und das fand ich so schön. Es war bei Flavio Cobolli ja auch so, der super schöne Worte über Belinda Bencic dann gefunden hat. Ja. Was für eine Riesenehre es ihm war, mit ihr zu spielen. Das fand ich so schön, dass bei diesen jungen Typen, die sich so gefreut haben, dieses Mixdoppel zu spielen, das hat mich irgendwie gefreut auch dann.
Nee, das sind gute Persönlichkeiten. Das ist auch eine andere Seite, die man bei beiden nicht sieht, sonst sind sie ja immer sehr verbissen, sehr konzentriert. Der Tennisplatz ist natürlich auch deren Arbeitsplatz, also deren Büro. Und ich kenne wenige Menschen, die im Büro lachen oder Zirkus veranstalten.
Insofern du ist und so ich, Boris, wir lachen immer bei uns im Büro.
Wir lachen im Büro, das stimmt. Nein, aber da wurde es doch ernst. Die Aufregung war groß, als dann gestern die Auslosung gemacht wurde. Und kommen wir vielleicht direkt zum Thema.
Gerne.
Alexander Zverev an 1 gesetzt. Wie findest du seine Auslosung, sag mal seine obere Hälfte?
Also ich finde, insgesamt finde ich die ungesetzten Spieler, ich finde, er hat Lorenzo Sonego in seiner ersten Runde, finde ich jetzt nicht so leicht, aber Sonego hatte dieses Jahr wirklich kein gutes Jahr, deswegen finde ich es leichter als Sonego letztes Jahr, der ja letztes Jahr, glaube ich, Viertelfinale Australian Open und vierte Runde Wimbledon gespielt hat. So gut ist er dieses Jahr nicht drauf, hatte auch ein paar Verletzungen, deswegen ist es gefährlich, aber ich finde jetzt nicht so gefährlich wie in Sonego in 2025. Ich finde die ungesetzten Spieler okay bei Sascha, wirklich okay. Aber ich mache mir Sorgen um so ein paar gesetzte Spieler in seiner Hälfte. Und zwar Lorenzo Musetti, gegen den er traditionell überhaupt nicht gerne spielt. Und Rafa Jodar. Der höchstgesetzte in seinem Viertel ist Alex de Minaur. Um den mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, Boris. Aber die Frage ist, wird er überhaupt bis ins Viertelfinale kommen, wenn Jodar und Musetti auf dem Weg warten? Ist dir noch jemand ins Auge gesprungen bei ihm?
Nein, ich habe mir immer wieder was aufgeschrieben. Also gegen Sonego, ja, ist er Favorit. Und der Italiener ist ja nicht ganz so stark. Dann gegen den Gewinner Halis oder Diaz Acosta, da würde ich sagen, der Franzose Halis. Gegen den hat er in Paris schon gespielt, in 4 Sätzen gewonnen, auch machbar. Der erste Gesetz bei ihm ist Tabilo. Der spielt gegen den deutschen Hanfmann. Auch okay für dritte Runde. Auf der anderen
Tabilo
Seite,
nur das eine, der Tabilo hat in Washington gegen Ben Shelton gewonnen. Also der hat ein gutes Washington-Turnier gespielt. Da hat er Halbfinale gespielt und dort Ben Shelton im Viertelfinale bezwungen und hat dann im Halbfinale gegen Taylor Fritz verloren.
Okay. Und dann, wie du schon gesagt hast, Musetti. Aber Musetti ist nicht der gleiche Musetti wie letztes Jahr. Er hat Paris nicht gespielt, er hat Wimbledon nicht gespielt. Er kommt so langsam in Form, hat die drei Halbplatzturniere in Washington, Kanada und in Cincinnati gespielt. Immer ganz gut, aber noch nicht ganz so stark wie vor einem Jahr. Deswegen, auch da sehe ich Zverev klar vorne. Aber dann hast du das Viertelfinale angesprochen. Da ist der hochgesetzte de Minaur. Aber auch da sage ich, Sascha ist eigentlich besser. Nur jetzt kommt's. Der Senkrechtstarter der Saison, Rafael Jodar, ist da auch möglicherweise drin. Und es ist für Jodar die ersten US Open. Da muss man mal schauen, wie kommt er da zurecht. Viertelfinale ist machbar. Dann hätte er aber den Alex de Minaur geschlagen in die Runde davor. Insofern, also ab dem Viertelfinale wird's ernst, sage ich mal so. Und die zweite Hälfte der oberen Hälfte, wenn das Sinn macht. Ja, da hast du natürlich ganz gute Namen, ne? Da ist der Ogier Aliassime, da ist der Mencik, da ist der Tien, da ist der Fritz und der Cobolli. Also einer von denen würde dann im Halbfinale treffen und dann geht's ans Eingemachte.
Ja, das ist die zweite Hälfte. Also wir reden jetzt quasi von der oberen Hälfte des Männerfeldes. Das erste Viertel, da ist Sascha drinne und da sind genau die gerade genannten Musetti, Jodar, de Minaur und dann quasi die zweite Hälfte der oberen Hälfte. Das ist wahrscheinlich die stärkste Sektion bei den Männern, oder? Würdest du das auch so sehen?
Ja, insgesamt finde ich die untere Hälfte stärker. Da kommen wir gleich drauf, weil da sind so Namen drin, natürlich wie Tiafoe und Djokovic und Shelton und Fiss und Alcaraz, darf man auch nicht vergessen, der spielt da übrigens wieder mit, ne? Haben wir jetzt lange nicht mehr gesehen. Aber ich finde die obere Hälfte nicht ganz so stark. Ich finde der Weg für Sascha bis ins Viertelfinale absolut machbar. Ich glaube, das ist ein Muss. Und dann ist auch zu Recht Viertelfinale Grand Slams, geht's dann auch wirklich etwas anstrengender zur Sache. Und dann Halbfinale eben auch mit den genannten Spielern. Aber was bleibt einem übrig? Ne? Ich meine, ich bin auch
Wenn du gewinnen willst.
Ja, ich bin auch kein Fan, der immer sagt, man hat eine gute oder eine schlechte Auslosung, sondern du bist entscheidend, ob deine Auslosung gut für dich ist oder war. Und deswegen, also ich glaube, er hat große Chancen, alles in allem, das dritte Grand-Slam-Finale in Folge zu erreichen. Paris hat er gewonnen, Wimbledon war Finale. Also das ist wirklich machbar. Es ist nicht sein Fehler, dass Sinner sich verletzt hat, dass er top gesetzt ist. Also er kann nur gegen die nächsten Gegner spielen, die dann sich dafür empfehlen. Also deswegen, ähnlich wie im Sommer, für mich Riesenchance für Sascha Zverev hier ins Finale zu kommen.
Ja, die einzige Sache, über die ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist Lorenzo Musetti. Und zwar, weil du hast gesagt, er ist noch nicht ganz da, auch vom Körper her noch nicht ganz da. Er hat, wie du schon gesagt hast, Paris und Wimbledon nicht spielen können. Aber ich habe in Cincinnati 2-3 Matches von ihm kommentiert und auch ihn im Interview gehabt. Und ich glaube, die haben lange mit seinem Team darüber gesprochen, wie er sich auf dem Platz gibt. Und Boris, der war so tough. Ich meine, wir kennen Lorenzo als so, nein, und die Linie und alles gegen mich und warum? Sehr italienisch auf eine Art und Weise. Und das war er in Cincinnati überhaupt gar nicht. Ich habe ihn dann danach auch kurz an der Espresso-Bar irgendwann getroffen. Da steht er dann immer und schlürft seinen Espresso mit seinen schönen Haaren. Und da habe ich so gesagt, hey, du bist so irgendwie anders auf dem Platz hier. Und er so, ja, ich will nicht mehr, I don't want to whine anymore, hat er gesagt. Okay. Das waren seine Worte. Ich will irgendwie so, mir kam es vor, als hätte er sich gesagt, ich muss jetzt tough sein. Gegen die Besten der Welt bringt es nicht. Und wenn er das aufrechterhalten kann, dann ist es halt so ein Riesentalent. Und er hat halt diese, ich habe ein Training gesehen zwischen Djokovic und Zverev auf dem Arthur Ashe. Da habe ich mich hingeschlichen und habe mir das angeguckt. Und da hat Djokovic genau das gemacht, was Musetti ja auch so gut macht. Immer so einen kurzen Slice und dann lang, weißt du? Und Sascha, da kann er nicht mal was dafür. Ist halt einfach riesig groß, ne? Mhm. Und mit diesen langen Beinen immer dieses Vor- zurück. Ich glaube, das fällt ihm schwer. Das ist so das Einzige in der oberen Hälfte, was mir Sorgen macht, weil ich finde, Rodar ist ein unglaublicher Spieler. Ich glaube, der liegt von der Spielanlage, Sascha, weil der hackt und Sascha kann mit jedem mithacken. Da ist er, weißt du, das macht ihm, glaube ich, nichts aus. Weiß ich nicht. Das ist so meine einzige Sorge für da oben.
Wunderbarer Tennisausdruck, hacken. Wir wissen beide, was das ist. Es ist nicht die Gurken in der Küche, die Tomaten oder die Zwiebeln. Nein, die meinen wir nicht mit hacken. Wir meinen die Tennisbälle. Aber du hast vollkommen recht. Ich verstehe dich natürlich. Unsere Zuschauer oder unsere Zuhörer auch. Ein Wort zu Alcaraz. Wie hat er dir gefallen in der Woche? Hat er sich irgendwie nochmal beschwert übers Handgelenk? Hat er sich zurückgehalten? Wie sehr körperlich? Hat er Muskelmasse verloren? Was für einen Eindruck hat er dir gemacht?
Mir kommt er dünner vor, schlanker. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen rüberkam, Boris, ob es dir auch so vorkam. Ich habe ihn, wie gesagt, live gesehen. Mir kam er vor, als hätte er 3-4 Kilo Muskelmasse verloren.
Wow.
Vielleicht
eine Menge.
Auch. Also ich weiß halt nicht, ob es mit beabsichtigt war oder ob er einfach, weil er länger nicht gespielt hat, Muskeln verloren hat. Das ist ja ganz klar. Aber mir kam er ein bisschen schlanker vor. Handgelenk hat er sich nicht einmal dran gegriffen oder irgendwas. Also es sah nicht aus. Und zweimal hat er gegen sehr guten Aufschlag, gegen wen war das? Ich meine gegen Cobolli, hat er zweimal mit dem Rahmen getroffen, hat aber, und da habe ich schon die Luft angehalten und so, oh, weißt du, wenn du Handgelenkschmerzen hast und triffst mit dem Rahmen, aber nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Also körperlich sah er sehr gut aus. Spielerisch wurde er immer besser. Das hat man richtig gesehen. Am Anfang war er noch so ein bisschen, hat angefangen mit zwei Doppelfehlern. Noch kein Return reingespielt. Weißt du, so klassisch halt, wenn du lange keine Matches gespielt hast, wurde aber immer besser, immer besser. Und ich habe mit ein paar meiner Kollegen gesprochen, die ihn im Training gesehen haben. Und die haben gesagt, dass er sehr gut spielt, aber noch ein bisschen up and down war das, war so der Tenor, dass er halt so diese Konstanz, die man ja auch irgendwie über regelmäßig jede Woche Matches spielen bekommt, die wäre im Training noch nicht so da gewesen. Wie siehst du denn die untere Hälfte? Erzähl mal.
Ja, ich meine, du kommst im Training natürlich keine Matchpraxis. Also da kannst du heißen, wer du bist, und 4 Monate weg, das ist viel. Da braucht er eine Zeit, bis er dann wieder der alte Alcaraz ist. Und dass er immer up und down gespielt hat, auch in seiner besten Phase, hat er immer wieder ein paar Spiele gehabt, wo er einfach Leichtsinnsfehler gemacht hat oder einfach sich geistig ausgeklingt hat. Also ich finde die untere Hälfte von den Namen her hart. Also wenn ich da jetzt mal die Auslosung von Alcaraz sehe, erste Runde ist für ihn Safuin. Und wie spricht man denn aus?
Da habe ich schon ein bisschen Schiss, Boris. Safuin, Roman.
Genau.
Der hat, falls du dich erinnerst, gegen Novak ein unglaubliches Match in Wimbledon gespielt.
Ja.
Ich finde den echt gefährlich.
Ich auch. Also da müssen wir schon mal aufpassen, wie lange der Alcaraz da noch drin ist. Danach Faria, Brooksby, erste Gesetze, Analdi, dann geht's wieder. Aber dann geht's los hier. Und zwar ist da Paul, Bublik, Fis, Tsitsipas, erste Runde, Shelton, Kriegsbohr. Ich meine, da hast du alles Knaller. Das sind alles Spieler für mich, die ins Finale kommen können. Das sind jetzt keine Spieler, die mal einen guten Tag haben. Das sind alles extrem hochmotivierte, gut spielende, junge Tennisspieler. Die haben jetzt im Sommer hervorragende Leistungen gebracht. Und deswegen finde ich das schon ziemlich tough. Da geht's weiter. Djokovic ist ja dann auch in der unteren Hälfte. Dann haben wir eine wunderbare erste Runde zwischen Berrettini und Wawrinka. Da ging es ja lange darum, wer bekommt die letzte Wildcard, wenn nicht Wawrinka. Da haben sich alle so ein bisschen aufgeregt, weil ich sage, der hat das Turnier vor 10 Jahren gewonnen. Ich meine, wenn er eine Wildcard bekommt, als in seinem letzten Grand Slam überhaupt, dann Stan the Man. Ist ja logisch, aber dann hat sich wohl irgendeiner verletzt und dann so auf dem letzten Drücker hat er die Wildcard bekommen.
Ja, genau, dann, also es hat sich, kann ich vielleicht kurz sagen, Hugo Humbert hat sich verletzt und hat rausgezogen. Daraufhin ist Martin Damm, der Ami, also Martin Damm, ja, vielleicht nicht, okay, Martin Damm, ist dann reingerutscht. Er hatte die Wildcard, er ist reingerutscht. Er war nämlich der Nächste, der draußen war. Und die Wildcard wurde frei und die ging dann an Stan Wawrinka.
Okay. Und da haben sich, glaube ich, alle gefreut, weil noch einmal den Stan auf dem Grand Slam und dann eben gegen Matteo Berrettini. Also wenn es eine erste Runde ist, die sich jeder anschauen will, dann diese. Und dann
und
haben
Boris,
wir
weißt du, gegen wen sie spielen, wenn sie gewinnen, womöglich?
Gegen wen?
Novak Djokovic.
Nein!
Novak Djokovic.
Nein!
Wir könnten Wawrinka Djokovic zweite Runde bekommen.
Wow, wunderbar. Also, das ist doch was für Tennis-Feinschmecker. Und dann hast du noch Rublev, Nakashima unten und eben Tiafoe, Rinderknecht und unser alter Freund Daniel Medvedev. Also, da gibt's für mich 6, 7 Namen, die alle in der Möglichkeit hätten, ins Finale zu kommen. Und deswegen insgesamt, was die Leistungsdichte angeht, ist für mich die untere Hälfte stärker wie die obere.
Und ich finde, Boris, dass Ben Shelton, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, hat die schwierigste Auslosung von allen bekommen. Der hat nämlich, hast du gerade schon gesagt, Griekspo in der ersten Runde. Wenn er gewinnt, hat er eine mögliche zweite Runde mit Hubert Hurkacz, der nicht gesetzt ist, weil er lange verletzt war und jetzt wieder zurückkommt. Aber ein ehemaliger Top-10-Spieler, Halbfinalist von Wimbledon. Ich finde Shelton besser, aber er hat schon echt 2 Kracher in den ersten 2 Runden, muss man sagen.
Nee, das meine ich. Du hast ja vorhin erwähnt, so die Ungesetzten in der oberen Hälfte, die gehen. Die Ungesetzten in der unteren Hälfte, die gehen nicht. Also die finde ich deutlich stärker. Da gibt's für mich jetzt so kein leichtes Spiel, so an normalen Tagen gewinnst du das in 3 Sätzen. Das kann ich bei all diesen genannten Spielern nicht sagen. Aber wir werden alle schlauer, wenn es losgeht. Noch müssen wir jetzt einmal schlafen, zweimal schlafen. Weißt du schon, wer am Sonntag anfängt oder ist das jetzt noch zu früh?
Nee, ich habe die Liste. Bei den Männern sind es nicht so viele spannende. Tommy Paul, Novak Djokovic sind bei den Männern auf der... Ja, also schon, aber jetzt nicht so viele. Bei den Frauen sind richtig viele spannende. Da ist Venus Williams auf dem Plan. Jess Pegula ist auf dem Plan. Lass mich überlegen, wer noch. Da waren einige, waren so 5, 6 hohe Gesetzte sind auf dem Plan am Sonntag. Bei den Männern waren die 2 größten Stars Tommy Paul und Novak Djokovic für Sonntag.
Und weiß man schon, ob Djokovic abends spielt oder nachmittags?
Weiß ich nicht. Ich tippe Williams gegen Cannon ist die eine erste Runde bei den Frauen. Ich tippe mal, dass die Night Session spielen werden. Und dann würde es schon gut reinpassen, wenn Novak der andere wäre. Also so würde ich es machen als Turnierveranstalter. Ja. Aber da stand auf der Liste stand noch nicht, wer wann spielt, sondern nur, wer am Sonntag spielt. Und wollen wir mal die deutschen Auslosungen durchgehen? Ich habe sie mir hier aufgeschrieben. Okay, also bei den Männern, wir haben schon gesprochen über Alexander Zverev, hat Lorenzo Sonego. Jannik Hanfmann ist ja genau da bei Sascha auch. Mögliche dritte Runde, deutsch-deutsche Begegnung. Wenn er allerdings in der ersten Runde Alejandro Tabilo schlägt, das ist der Halbfinalist von Washington DC und er ist der gesetzte Spieler da bei Sascha und Jannik spielt erste Runde gegen ihn. Jannik hat sich unheimlich verbessert in der letzten Zeit mit meinem alten Trainer an seiner Seite, Peter Popovic. Liebe Grüße gehen raus.
Okay.
Dann Altmaier spielt gegen Zach Schweider und Jan-Lennard Struff spielt gegen Ugo Carabelli.
Also von den Namen für die Deutschen geht alles. Ich glaube, Anfang das Schwierigste los mit dem gesetzten Tabilo. Aber Struff, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr diese unglaubliche Reise, wo er es doch, sag mal, kurz auf knapp da noch geschafft hat, vierte Runde zu spielen. Dieses unfassbare Match gegen Holger Rune da mitten in der Nacht. Also das wird er gut in Erinnerung behalten. Auch die Tatsache, dass er im letzten Grand Slam in Wimbledon, also sein erstes Viertelfinale erreicht hat. Und somit, sage ich mal, die Position hat, dass er das nächste Jahr noch Grand Slam Tennis spielen kann, was natürlich ein riesiger Unterschied ist. Also ich und auch Altmaier auf Hartplatz vielleicht nicht ganz so stark wie auf Sand oder eben auch auf Rasen. Aber die Auslosung ist machbar, zumindest die erste Runde.
Ja, und er hat letztes Jahr gegen Tsitsipas in 5 Sätzen gewonnen. Klar, Tsitsipas war dann vielleicht nicht mehr der Top-3-Spieler, der er mal war. Aber da hat er gezeigt, dass er richtig gut. Da hat er viel so Surfen-Volley gespielt, ist ans Netz gegangen, Altmaier. Also er hat, glaube ich, versucht, sein Spiel so anzupassen an den Hartplatz. Und deswegen, ich bin gespannt. Also finde ich auch. Ich finde, Jannik hat es mit Abstand am schwierigsten erwischt mit Alejandro Tabilo. Aber sonst die anderen ist ganz gut. Ugo Carabelli gegen Struff. Ugo Carabelli ist ein komplizierter Spieler, aber der spielt lieber auf Sand. Der hat so eine heavy Vorhand, umläuft immer. Ich glaube, dass es Struff wird das ganz gut liegen, dass jemand nicht so drauf geht. Weiß ich nicht. Ja, das ist meine Annahme. Noch eine nostalgische erste Runde. Marin Cilic gegen Andrei Rublev.
Okay.
Boris, allererste Runde.
Ja, schwierig für den Kroaten. Ich habe ihn im Juli noch besuchen dürfen außerhalb von Split, als wir die Ivan Dodik Tennis Academy zusammen gemacht haben. Auch Djokovic war dabei und Cilic. Und ich habe auch ein paar Sätze gesagt. Also das war schön. Er sagt, du, solange ich die Rangliste habe und in die Hauptfelder komme, ich habe noch Spaß am Tennis. Ich bin 37, 38, ewig kann ich nicht mehr spielen. Und also ist ein super Typ. Aber gegen Rublev, erste Runde, ist natürlich verdammt schwer.
Tough, ne? Ja. Cilic mal die US Open gewonnen. Wir haben über Shelton gesprochen. Du hast es kurz erwähnt. Tsitsipas gegen Fies, erste Runde. Den Cincinnati Open Champion. Der sieht aber so fit aus, Boris. Stark, der war gestern dabei. Bei diesem Showkampf und ich saß hinter seiner Bank, ich habe mich gar nicht getraut hinzugucken, so eine Power hat er aus. Und das wollte ich dich fragen, hast du das mitbekommen? Er hat nämlich, nachdem er die Cincinnati Open gewonnen hat, hat er auf die Kamera geschrieben, who's talking now? Wer spricht jetzt? Ne?
Genau.
Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil alle, die ich kenne, ob es du bist oder Kollegen von Tennis Channel bei mir, lieben Arthur Fies. Ja. Wir lieben Arthur Fies. So ein charismatischer Spieler, super in Interviews. Charismatisches Tennisspiel, das ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Manche sind charismatisch außerhalb des Platz. Er hat auch noch dieses Spiel, was du ja auch hattest, mit diesem Power, das einfach geil ist zuzugucken. Es macht einfach Spaß. Und dann habe ich mich gefragt, wer hat schlecht über ihn geredet? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und dann kam raus, Boris, die Franzosen. Franzosen, ich bin aus allen Wolken gefallen, wirklich. Gestern erzählt mir einer, die französischen Sportjournalisten haben, nachdem er Paris und Wimbledon springen musste, haben quasi über ihn geschrieben, wie schwach er ist und er wird es nicht schaffen, weil er immer verletzt ist und sein Körper bricht zusammen und wenn man ihn mit den anderen vergleicht. Ich war so im Schock, das zu hören. Und vor allem, das muss ich mal kurz sagen, ich liebe die französischen Tennisspieler und Tennisspielerinnen. Ich mag auch die französische Kultur. Ich bin da sehr, sehr gerne. Ich spreche Französisch.
Ja.
Aber wenn man gegen einen Franzosen oder eine Französin gespielt hat, zumindest in meiner Zeit, da kannst du vielleicht auch noch mal was erzählen, war es immer so, dass die sehr talentiert waren, aber in Momenten des Drucks wusstest du, die halten dem Druck nicht stand.
Richtig,
ist das Gegenteil. Der ist in Momenten des Drucks, spielt er noch fünfmal besser, als er sowieso schon spielt. Wie kann man dann über seinen eigenen Spieler so sprechen? Das ist mir unbegreiflich. Hast du was gehört davon?
Ja, der Prophet im eigenen Land. Da könnte ich zwei Sätze dazu sagen, aber das tue ich nicht. Nein, also Arthur Fies, erstmal ist er 21. Und jeder, der etwas Tennisverstand hat, sieht ihn als kommenden Superstar in der Kategorie Sinner Alcaraz. Für mich ist er so stark, dass er in diese Kategorie gehört, dass der körperlich Probleme hatte. Er hatte ein Rückenproblem vom Jahr und da war jetzt ein halbes Jahr außer Gefecht. Und dass er natürlich langsam wieder die Form findet, ist auch klar. Und dass immer noch wieder Rückschläge kommen, auch logisch. Aber er hat die Sandplatzsaison hervorragend gespielt, hat sich dann in Rom verletzt, Paris nicht gespielt. Wimbledon hat er, glaube ich, in der Runde gewonnen. Da war er wieder fit. Aber dann eben Washington und Kanada hervorragend gespielt und jetzt Cincinnati gewonnen. Verdammt nochmal, der ist ohne viele Turniere gespielt haben im Rennen nach Turin Platz 5.
Ist das
Platz
so krass?
5. Der nächste Franzose, der nur irgendwie in die Nähe kommt, ist wer? Wer ist der nächste Franzose? Monfils? Alice? Hubert? Fromage? Tomate? Also, wer ist denn in der Nähe?
Baguette.
Also, Baguette. Ja, aber weißt du, ich verstehe die Franzosen nicht. Also wenn ich so einen talentierten Typen habe, mit Charisma, spielt geiles Tennis, schaut gut aus und so weiter, dann trage ich ihn doch auf Händen und finde alle Argumente, ihn zu unterstützen. Aber wenn die Franzosen ihn nicht mehr wollen, ich spreche da, glaube ich, im Namen auch des deutschen Tennis, wir besorgen ihm nächste Woche einen deutschen Pass.
Ja. Wir nehmen ihn. Ja. Wir nehmen ihn. Arthur, bienvenue en Allemagne. Genau.
Aber das ist eine gute Info. Weil ich wusste nicht, ich habe es auf der Kamera gesehen, who's talking. Ich wusste nicht genau, was er meinte, ne?
Ich auch nicht, deswegen, ja. Weil ich habe mich so gewundert, weil ich hatte das noch nie gehört. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und gestern habe ich jemanden gefunden, der sagte, es waren die Franzosen selbst. Und dann bin ich wirklich, aber vielleicht können wir dazu mal eine separate Folge machen,
ja,
wie das
klar.
ist, wenn man im eigenen Land dann, wenn alle anderen dich schon, ich habe es ja bei Angie ein bisschen gesehen,
ja.
bei allen anderen wurde sie schon als Hall of Fame sozusagen, Future Hall of Fame, ja, Angie ja. Kerber gesehen und in Deutschland war es so, ja, aber Steffi hat 22 Grand Slams gewonnen und ich dachte mir immer so, okay,
ja.
niemand sonst außer Steffi ja. hat 22 Grand Slams, ich verstehe nicht, was genau. ihr damit sagen wollt, aber gut, da können wir ja mal irgendwann eine separate Folge dazu ja. machen.
Die Propheten im eigenen Land, genau, ja.
Genau, hast du noch ja. was zu den Männern oder wollen wir zu den Frauen übergehen?
Frauen. Lass uns über die Frauen sprechen und da überlasse ich dir das Wort. Ich habe die Auslosung natürlich gesehen, ich habe mal ein bisschen was aufschreiben können, weil alle Namen habe ich da nicht im Kopf. Die große Frage ist natürlich Sabalenka, wie wird sie auftreten? Lange nichts mehr gewonnen, lange kein Finale mehr, macht unheimlich schöne Videos von diversen Shopping-Ausflügen und auf der Terrasse und sieht hervorragend aus und wunderbares Make-up. Aber auf dem Tennisplatz sehe ich sie eben sehr selten. Was für einen Eindruck hat sie dir gemacht jetzt in diesen Tagen?
Ja, da bin ich sehr gespannt, Boris, muss ich sagen. Ich habe immer noch den Eindruck, dass sie sich ihrer selbst noch nicht ganz sicher ist. Du weißt, wie es ist mit so Champions, die können sich im Laufe eines großen Turniers reinspielen und sie hat das große Glück, dass die meisten anderen Favoritinnen in der anderen Seite sind. Ich okay. spreche von der Iga Świątek, Coco Gauff und Elena Rybakina und Pegula sind alle in der unteren Hälfte. Also sie hat bei sich oben, oder Pegula bin ich mir gerade nicht sicher, aber Gauff, Świątek, Rybakina sind alle unten. Bei ihr oben eine, um die ich mir Sorgen mache, ist Marta Kostyuk. Marta Kostyuk hat gestern bei den Stars of the Open gespielt. Ich habe sie ein paar Mal im Training gesehen. Die ist immer noch richtig gut drauf, spielt die beste Saison ihrer Karriere.
Okay.
Normalerweise liegt so eine Marta Kostyuk Arina Sabalenka, weil die dann so wegpowern kann. Aber weißt du, wenn man so verunsichert ist und da ist eine super Athletin auf der anderen Seite, die immer nochmal einen Ball zurückspielt, weiß ich nicht, ob sie da durchkommt, aber ähnlich wie bei den Männern ist die untere Hälfte deutlich stärker mit Gauff, Świątek und Rybakina. Świątek, Rybakina würden im Viertelfinale aufeinander treffen und Gauff und Świątek dann oder Rybakina, je nachdem wer durchkommt, wären im Halbfinale gegeneinander. Allerdings okay. ist bei Gauff, Mira Andreeva, die diesjährige French Open Siegerin, ist okay. bei Gauff, das wäre ihr Viertelfinale. Also finde schon die untere Hälfte deutlich stärker bei ja. den Frauen auch. Eigentlich ähnlich wie bei den Männern als die obere.
Vielleicht aber noch ein Wort zu einigen Namen bei Sabalenka. Es gab ja eine tschechische Tennisspielerin, die hat Wimbledon gewonnen, ne, mit dem Namen
Stimmt.
Noskova. Hat die denn ein Turnier seit Wimbledon gespielt? Ich habe nie wieder was über sie gelesen, weder in Kanada noch in Cincinnati. Oder fängt sie jetzt oder landet sie jetzt gerade aus der Wolke 7, die sie nach ihrem Wimbledon-Sieg bestellt hat?
Ja. Ich bin gespannt. Ja. Sie hat in Toronto hat sie ganz schlecht gespielt, hat in der ersten Runde verloren, hat da dann auch gesagt in ihrer Pressekonferenz, dass sie Wimbledon noch nicht verarbeitet hat, dass sie immer noch emotional aufgewühlt ist davon, aber in Cincinnati hat sie ein bisschen besser okay. gespielt. Da hat sie 2 Runden gewonnen und dann verloren. Also ich glaube, sie kann jetzt wieder gut spielen bei den US Open, wenn sie das langsam verarbeitet hat. Aber du sagst, ich habe an eine andere tschechische Wimbledon-Siegerin ja. gedacht. In der dritten Runde könnte Sabalenka nämlich gegen Barbora Krejcikova kommen.
Okay.
Und ich finde, die ist eine der talentiertesten Spielerinnen, ja. die wir haben. Ja. Die ist aber immer verletzt. Das ist immer ja. das Schwierige bei ihr, zu wissen, wie fit sie ist. Aber das könnte auch durchaus schon eine Herausforderung in der dritten Runde sein.
Und dann habe ich noch einen Namen, den du bestimmt kennst. Die heißt Schneider. War da noch irgendwas mit Sabalenka und Schneider? War da nicht ein enges Spiel? Und Sabalenka Stimmt. hat Satz und Doppelbreak geführt und hat es da nicht geschafft. Das war doch die gleiche, oder?
Das war genau die. Und Boris, das ist das Ding. Ich finde, das ist manchmal gar nicht schlecht, weil so kannst du ein Trauma ja auch begraben irgendwie, wenn du das dann zumachst. Auf der anderen Seite kann das ja auch genau dann in diesem Moment aufpoppen, wenn du wieder gegen sie spielst. Und sie hat ja danach weiter Probleme gehabt, Matches zuzumachen. Wir haben über das Match in Cincinnati letzte Woche gesprochen, wo sie 5-1 im Tiebreak im ersten Satz und 4-1 im zweiten Satz geführt hat und 7-6, 6-4 verloren hat. Also das könnte auf jeden Fall ein richtig großer Test werden, Diana Schneider.
Ja. Ein Wort zu Rybakina, die hatte die Chance, die Nummer 1 zu werden in Cincinnati, hat sich dann verletzt im Spiel gegen Swansea, hat sie sich körperlich wiederholt, hat sie theoretisch in New York eine Chance, wieder die 1 zu werden, oder ist das jetzt wieder in weiter Ferne gerückt?
Nee, das ist möglich, weil Aryna Sabalenka muss den Titel verteidigen, hat also 2000 Punkte, die sie verteidigen muss. Und Elena Rybakina hat letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, genau in der 4. Runde gegen Wondruschowa verloren.
Okay.
Apropos Wondruschowa, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Der Dopingfall jetzt.
Oder Dopingpause, ein kleine Dopingpause.
Doping,
gibt's da, ne?
Genau, ja. Dopingfall, Fragezeichen, ja. Je nachdem, wie man sieht. Das heißt, Rybakina, wenn Sabalenka wieder früh verliert, dann hat Rybakina eine richtig gute Chance. Ich glaube, sie muss. Ich guck mal nach, sage ich dir nächstes Mal, wenn wir sprechen, was genau, was das Szenario sein muss, dass sie die Nummer 1 werden kann. Aber auf jeden Fall, hat auf jeden Fall die Chance, weil Sabalenka 2000 Punkte verteidigt. Das Einzige, sie hatte diese Probleme mit der Achillessehne, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Und ich weiß nicht, sie ist wieder im Training, aber sie hat jetzt noch nicht volle Sessions gesehen. Sie hat so ein Stündchen am Tag und so. Mal gucken, ob das dann, wie gesagt, diese Champions können sich im Laufe des Turniers reinspielen. Yannick Sinner hat es in Wimbledon gezeigt. Der hat am Anfang wirklich nicht ausgesehen wie der Champion und dann Halbfinale, Finale sah er wieder aus wie der beste Spieler der Welt. Also diese Champions darf man nicht unterschätzen, auch wenn sie nicht fit sind. Das gleiche gilt, glaube ich, für Carlos Alcaraz. Aber trotzdem ist da dann doch noch mal ein paar Fragezeichen mehr dahinter, als wenn es ein normales Turnier ist und sie kommt mit dem Sieg von Cincinnati nach New York.
Zwei Damen, die mir besonders gut im Sommer gefallen haben, weil jeder hat auch ein Turnier gewonnen. Eine heißt Iga Świątek und eine andere Coco Gauff. Was für ein Eindruck diese Woche? Haben beide das Mixed-Turnier gespielt oder nicht? Und hast du sie im Training gesehen? Weil ich finde beide wieder in Topform, auch für mich Kandidatinnen, um ins Finale zu kommen.
Da liegen wir genau auf einer Wellenlänge. Ich habe vor der Auslosung gesagt, wenn Gauff und Świątek in den beiden anderen Hälften sind, dann ist das für mich das Finale, Świątek und Gauff. Sie waren mit Abstand die besten Spielerinnen in Toronto und in Cincinnati. Świątek war platt in Cincinnati. Ne? Die hatte gerade Toronto gewonnen, musste reisen, direkt weiterspielen. Die hat dann gegen Pegula 6-4 im dritten verloren. Ich meine, Pegula auch eine der Favoritinnen, aber für mich Gauff und Świątek, die mit Abstand besten Spielerinnen der nordamerikanischen Hardcourt-Series. Die sind aber, wie gesagt, würden im Halbfinale gegeneinander spielen. Das heißt, das Finale ginge nicht. Gauff, warte, lass mich mal gucken.
Ja.
Ich habe es mir alles aufgeschrieben. Nee, die haben alle okay aus. Also in der ersten Runde, ne? Die haben dann später wird's tougher, aber in der ersten Runde sind die alle okay. Nichts, worüber man sich große Sorgen machen müsste. Man weiß es natürlich nie, aber die sind okay für beide, für Gauff und für Świątek. Ich habe auch die Deutschen. Möchtest du die Deutschen
hören?
Ja, aber
ich habe eine neue Lieblingsspielerin
gerne.
Bei den Damen. Alexandra Eala, ich bin ein absoluter Fan von ihr in den letzten Wochen, Monaten geworden, von ihrer Persönlichkeit, ihrer Spielweise. Sie kommt aus den Philippinen. Wie ist ihre Auslosung und in welchem Viertel ist sie?
Sie ist Alex Eala. Die haben gestern, die WTA kann sich echt glücklich schätzen. Sie und Iva Jovic waren gestern Teil dieses Showkampfs und sie haben wirklich die Show gestohlen, die beiden. Die haben ihre beiden Papas rausgeholt und haben mit den Vätern Doppel gespielt. Die haben genau die richtige Balance zwischen Spaß und Ernst gefunden. Die haben gelacht. Dann hat Iva hat auf Philippinisch ein paar Worte gesagt.
Okay.
Alex hat auf Serbisch Worte gesagt, danach im On-Court-Interview. Also die haben wirklich die Show gestohlen. Ich muss auch sagen, nachdem die fertig waren, die waren das dritte Match, danach haben noch Fies und Mike Mickelson gespielt, waren drei Viertel des Stadions dann leer.
Also bin ich der Einzige, der Fan ist eben auch von der Iva Jovic und von der Alex Eala. Das sind wirklich tolle, junge Sportlerinnen und mit ihrer Persönlichkeit, die lachen mal am Platz, die haben das gewisse Etwas,
die waren wirklich so super. Also ich war ganz, ganz erstaunt. Ich meine, ich weiß, was für tolle Spielerinnen die sind, aber weißt du, ich meine, du warst selbst in Arthur Ashe, 24.000 Leute, die Aufmerksamkeit von denen nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu halten über eine Stunde. Waren die einzigen, die das geschafft haben. Und es war wirklich super cool, das zu sehen, dass es zwei so junge Mädels sind, die noch hoffentlich 10, 15 Jahre auf der Tour sein werden. Da komme ich aber auf das Problem von Alex Jalla zu sprechen. Sie hat die ersten zwei Runden sind okay, aber in der dritten Runde würde sie gegen ihre gute Freundin Iva Jovic spielen.
Okay.
Und das ist in der Vergangenheit kein gutes Matchup für Alex Jalla gewesen. Da haben, die haben schon im Paris gegeneinander gespielt. Da hat Alex Jalla 2-2, Iva Jovic hat 2-2 gewonnen. Und Jovic hat in der Vergangenheit eher gegen Alex Jalla bestanden als andersrum. Spielen sehr ähnlich, nehmen beide den Ball unheimlich früh, gehen früh auf Longline, returnieren richtig gut. Und das war in der Vergangenheit für Jalla nicht so leicht. Also es wäre das erste Mal, dass sie Iva Jovic besiegen würde, ihre gute Freundin. Vielleicht auch schwierig für sie, gegen eine gute Freundin zu spielen, ne? Weil sie ist ja so eine super Wettkämpferin und dann ist das vielleicht eine schwierige Ausgangsposition für sie. Die zwei hängen wirklich immer miteinander rum. Weiß ich nicht, aber das wäre schon ein kleiner Stolperstein in der dritten Runde für Alex Jalla.
Ja, letzte Frau, bevor wir auf die Deutschen kommen. Was ist denn mit der Vorjahresfinalistin Anisimova? Die spielt wieder besser, aber eigentlich seit letztem Jahr US Open nichts mehr groß gerissen. Hast du sie gesehen? Hast du mit ihr gesprochen? Wie geht's ihr?
Also sie ist auch in der, davon spreche ich von der unteren Hälfte, sie ist auch in der unteren Hälfte, Boris. Sie würde vierte Runde gegen Mira Andreeva spielen, also das ist ihre Sitz. Das heißt, wir haben Andreeva, Anisimova, Goff, Swiatek, Rybakina. Alle da. Das ist echt tough in der unteren Hälfte.
Ja.
Bei ihr, Boris, ist es nur emotional für mich. Die Schläge sind unglaublich, aber gestern, sie war auch Teil dieser Showkampfs, sie hat gegen Marta Kostyuk einen Satz gespielt und Marta hat super angefangen, Amanda ein paar Fehler und dann steht's 0-4 in einem Showkampf, kann ja mal passieren.
Ja.
Und dann war sie aber gleich so panisch und hatte fast schon Tränen in den Augen, hat die ganze Zeit rausgeguckt. Und da mache ich mir halt Sorgen, ob sie sich nicht zu viel Druck macht, dass sie diese Finalpunkte zu verteidigen hat. Weil das sind ja immerhin 1500 Punkte.
Ja.
Das würde ihr schon einen ganz schönen Knick im Ranking geben. Nicht großartig, aber sie hat dann Peking letztes Jahr gewonnen. Das ist ein Masters und das sind halt auch nochmal 1000 Punkte.
Ja.
Und ich glaube, das schwebt ihr gerade so. Ich glaube, die macht sich unheimlichen Druck mit diesen Punkte verteidigen.
Aber weißt du, warum sie jetzt so eine kleine Krise hat? Ich meine, letztes Jahr war so, die Senkrechtstarterin war für mich die Frage, wann ist er erste 5, wann ist er erste 2? So toll hat sie gespielt. Und dieses Jahr nicht mehr in die Nähe gekommen von der Vorjahresform. War sie verletzt oder? Wenn du sagst emotional, was meinst du genau? Ich meine, sie hatte eine Geschichte, sie hat eine Vergangenheit, sie hat ein Burnout gehabt, hatte eine Tennispause gebraucht, auch private schwierige Situationen erlebt, aber ich dachte letztes Jahr so, sie hat so die schwierigsten Probleme gelöst, Wimbledon-Finale, US Open-Finale, wunderbare Tennisspiel, vielleicht an guten Tagen die beste Rückhand auf der Welt, aber das war alles vor 12 Monaten. Was ist denn da passiert?
Ja, also es ist so ein bisschen eine Kombination, glaube ich, aus dieser Erwartungsdruck, dass alle das genau von ihr erwartet haben. Also sie wird die nächste Grand Slam Champion, sie wird jetzt bald Top 5 stehen. Und dann hat sie sich, muss man aber auch fairerweise sagen, in Miami am Handgelenk verletzt. Und sie hat dann von Miami bis zu den French Open gar nicht gespielt, hat dann French Open vielleicht einen Ticken zu früh gespielt und gegen in der ersten oder zweiten Runde gegen Diane Parry verloren, eine französische Spielerin mit einer einhändigen Rückhand. Und das hat ihr dann so einen kleinen Knacks fürs Selbstbewusstsein gegeben und hat dann ihren Coach, hatte einen neuen Coach, hat dann den Coach gefeuert, hat dann ihren alten Coach von letztem Jahr wieder zurückgeholt. Der war dann jetzt in Kanada
drunter
dabei.
Drunter und drüber. Ja.
Genau, also es war so ein bisschen Chaos im Umfeld. Und ich glaube, das kommt halt davon, dass sie also so kommt es mir auf jeden Fall vor, dass sie unheimlichen Erwartungsdruck hatte, ist natürlich auch ein großer Star in den USA geworden. USA ist ein großer Markt, du weißt, wie das ist, wenn dann so ein großes Land so viel von dir erwartet und die haben dann halt auch im Zweifel mal 15 Journalisten bei den Australian Open vor Ort, was bei den Deutschen dann eher nicht der, weißt du, da sitzen dann drei. Das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm, wie 15 vor dir zu haben, die alle was von dir wollen. Und so war das eine Kombination aus mehreren Sachen, aus dem Handgelenk, aus dem Erwartungsdruck. Und ich hoffe vielleicht, wenn die Punkte rausfliegen, vielleicht macht sie sich dann auch nicht mehr so Gedanken, ne, drüber. Das war ja auch bei wem war das so? Bei einem Mann war das doch auch so. Fällt mir wieder ein. Fällt mir wieder ein. Ja.
Aber deutsche Frauen, Eva Liss und Co., wie ist denn die Auslosung?
Dir,
ja, sag mal, gegen wen spielt?
Ich sag dir, wen die haben. Also wir haben 4 deutsche Frauen im Halbfeld. Wir haben Eva Liss, Luckily's indeed. Luckily's. Sie hat nämlich eine Qualifikantin oder ein Lucky Loser in der ersten Runde. Also eigentlich die bestmögliche Auslosung. Ja, weiß man ja nie, wie du sagst. Man weiß es an der, bei der Auslosung am Ende nie, aber ganz gut auf dem Papier.
Kurze Pause. Wie war ihr Sommer? Wo hat sie gespielt? Hat sie einige Matches gewonnen? War sie verletzt bei ihr? Muss man sich ja immer ein bisschen Sorgen machen wegen ihrer Krankheit auch. Also war sie fit genug, jede Woche zu spielen?
Sie war fit, ja. Ich habe mit ihr in Cincinnati länger gesprochen und sie meinte, ja, es war schwer, aber jetzt fühlt sie sich wieder gut. Hatte einen Physiotherapeuten bei ihrer Seite und hat sich wirklich darauf konzentriert, jetzt diese nordamerikanische Phase zu nutzen, um wieder richtig fit zu werden nach den Verletzungen und allem. Und ich glaube, das ist der richtige Weg auch für sie. Hat besser gespielt, hatte in Cincinnati Satz und Break vor gegen Cannon, hat dann zwar noch im dritten verloren, aber es sieht auf einem besseren Weg aus. Okay, ne? Hat dann auch eine Runde gewonnen in Chicago oder Cleveland, hat dort eine Runde gewonnen und dann in der zweiten Fall. Also es ist auf dem aufsteigenden Ast, aber gefühlt braucht sie noch so ein bisschen Zeit, um jetzt wirklich diese Stunden, die sie verpasst hat an Training, nicht mal an Matches, sondern an Training, um die wieder aufzuholen, aber hat ein gutes Team dabei. Also ich glaube, die letzten 3-4 Monate werden wieder gut hier im Jahr 2026. Wir haben Tatjana Maria gegen Jelena Ostapenko.
Ja.
Ja, wir haben Tamara Korpacz gegen Lili Tagger, sehr junge österreichisches Talent mit einhändiger Rückhand. Ja, sehr gut. Und wir haben Ella Seidel gegen Julia Starodubtseva, ist eine ukrainische Spielerin, die dieses Jahr Finale von Charleston erreicht hat. Also ich finde alles echt okay, muss ich sagen. Ostapenko ist die einzige gesetzte Spielerin, die eine der Deutschen bekommen hat, aber ich finde für Tadde gar nicht so schlecht, weil Ostapenko hackt. Da sind wir wieder beim Hacken. Und Tatjana hat ja das beste disruptive, hat das beste disruptive Spiel aller Zeiten. Also das ist ja gegen Hackerin immer eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber wo ist denn Laura Siegemund, verdammt nochmal? Ich meine, ich habe da gelesen, sie macht eine Pause, eine längere Pause. Weißt du mehr? Ich habe sie immer so geschätzt, wie sie ja jetzt auch jenseits der 25 schon im Einzel auch gut gespielt und Doppel und Mix und war immer in der zweiten Woche dabei. Die spielt seit längerem kein Tennis mehr. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich habe sie seitdem auch nicht mehr gesehen, seit Wimbledon. Aber ich weiß, dass sie immer mit Verletzungen gekämpft hat dieses Jahr. Es ging so Ende letzten Jahres ein bisschen los, hatte was am Handgelenk und immer mal so kleine Sachen, die sie gemanagt hat. Ich weiß auch, ihr Knie ist immer nicht so gut. Also die hat sie so gemanagt, aber das schlägt ja auch unheimlich emotional aufs Gemüt, wenn du wenn du ständig so mit Schmerzen spielen musst oder dich ständig so managen musst körperlich. Ja. Und ich glaube, dass sie ist eine der besten Wettkämpferinnen der Welt, also wirklich in den Top 10 der Wettkämpferinnen, die wir haben auf der Welt, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt. Und ich glaube, dass das vielleicht ganz gut für sie ist, wenn sie sich mal so richtig erholt, dass sie ihre Energie nicht ständig in irgendwelche Schmerzen gehen muss, sondern dass sie sich wirklich darauf konzentrieren kann, ihre Gegnerin auseinanderzunehmen. Das kann sie nämlich besser, denn irgendeine andere Spielerin auf der Welt. Und dann würde ich mich freuen, Laura wieder zurück auf der Tour zu sehen. Sie hat sich jetzt die Auszeit von der amerikanischen Tour genommen.
Ja, also aber es ist noch kein Rücktritt irgendwo kolportiert worden.
Nicht, dass ich wüsste.
Die ist jetzt jenseits der 25 ist ja noch lieb gemacht. Die spielt ja schon ein paar Jahre Tennis, ne?
Ja, ohne, sie ist Jahrgang 88. Okay, genau. Also gut, Jahrgang 88, das heißt, sie wird 38 in diesem Jahr. Ein Jahr jünger als Novak Djokovic. Solange Novak Djokovic spielt, solange kann auch Laura Siegemund spielen.
Wunderbar, dann bin ich ja beruhigt. Also,
gibt es noch etwas, was du besprechen möchtest hier in unserem wunderschönen Podcast?
Für mich das fast spannendste Thema und wird auch sehr viel diskutiert, ist das Preisgeld. Also die US Open dieses Jahr ist das höchst dotierte Tennisturnier aller Zeiten. Der Gewinner, fange ich mal von oben an, der Gewinner bei den Damen und Herren gleiches Preisgeld, was ich sehr gut finde, bekommt 5,5 Millionen Dollar. Also das ist mein Wort. Ne?
Boris, wie viel hast du bekommen, als du Wimbledon gewonnen hast? 4 Euro. Inflationsbereinigt.
Lass es 300.000 Dollar, 400.000 Dollar. Also das war die Größenordnung, die wir in den 80er Jahren verdient haben. Aber egal. ich gönn's denen, alles gut, die haben sich das verdient. Da ging auch ja die Diskussion los, Boykott, das fing ja vor Paris an, vor Wimbledon, die Grand Slam haben gehört. Paris, Roland Garros hat 15% Preisgeld erhöht, Wimbledon war da bei 20. Ich glaube, US Open war lang auch bei 20. Also wunderbar, das ist Geben und Nehmen, das Geschäft gibt das her. Aber wo ich jetzt mal runterschaue ist, weißt du, was der Verlierer der ersten Runde verdient? Also nochmal, muss ungefähr 100 der Welt sein, 110 der Welt. Da gibt's ein paar Qualifikanten, ein paar Wildcards. Aber wenn du die erste Runde 6-3, 6-2 verlierst bei den Damen oder 6-3, 6-4, 6-1 bei den Herren, der Verlierer bekommt
140.000, ist das korrekt?
140.000 okay. Dollar. Kann krass, das ein Normalsterblicher verstehen?
Es ist krass. Also ich muss sagen, wir hatten gerade den Vergleich von dir, als du Wimbledon gewonnen hast, zu dem heutigen Sieger, der 5,5 Millionen gewinnen würde. Ich weiß, als ich hier das erste Mal Viertelfinale gespielt habe, da habe ich, wen habe ich in den ersten zwei Runden geschlagen? Ich weiß, dass ich in der dritten Runde Carla Suarez Navarro geschlagen habe, die war damals eine Top-15-Spielerin. In der vierten Runde habe ich Roberta Vinci geschlagen, die dann ein Jahr später die US Open gewonnen hat oder zwei Jahre, nicht gewonnen hat, aber im Finale gegen Flavia Pennetta verloren hat. Genau, das war ein paar Jahre davor. Gegen sie habe ich in der vierten Runde gewonnen. Ich habe dann gegen Caro Wozniacki verloren im Viertel. Die hat das Finale dann erreicht und gegen Serena Williams, meine ich, verloren, wenn ich mich richtig entsinne. Jedenfalls habe ich damals 220.000 Dollar bekommen. Und
fürs Viertelfinale.
Fürs Viertelfinale. Okay. Ich habe also vier Spielerinnen geschlagen.
Ja.
Ich glaube, erste Runde war eine Qualifikantin, zweite Runde erinnere ich mich nicht mehr, dann Suarez, Navarro und Vinci. Ja. Und ich weiß noch, 220.000 Dollar damals war für mich, als ich dachte, ich kann aufhören zu arbeiten. Ich bin durch.
Ja,
ich bin durch.
Ja. Du bist sozusagen
so im Schock.
Ja, sozusagen mit 22.000 Dollar natürlich immer vor Steuern bist du über Nacht Multimillionäre geworden. So hat sich das angefühlt.
Ich. Ja, so hat sich das angefühlt. Was ja auch, wenn man, weißt du, wie alt war ich da? 20, 21,
klar.
22. Und ich habe noch nie so viel Geld in meinem Leben gesehen, geschweige denn auf meinem eigenen Konto gehabt. Und ich war ready for retirement in diesem Moment. Leider dann, genau wie du sagst, wenn dann die Steuer kommt und wenn dann der Trainer sagt, ja, ich krieg aber
Kosten,
auch noch einen Bonus und so, dann geht das alles ganz schnell wieder weg.
Ja.
Und dann war auch der nächste Schock, war dann die knapp 10.000 Dollar Rechnung vom Hotel, weil weißt du, zwei Zimmer oder drei Zimmer über dann 14, 15 Tage oder was in New York und so. Aber gut, das war dann, aber ich weiß noch dieses Gefühl. Und jetzt ist ja 140.000 für die erste Runde. Ganz ehrlich, Boris.
Für die erste Runde verlieren, ne?
Ja. Mir ist es lieber, wenn die niedrig rangierteren Spieler, also mir ist es lieber, wenn sie das Geld in die Quali umverteilen, weißt du, weil die Spieler und Spielerinnen, die 150 stehen, die können wirklich, die wissen nicht, ob sie nächstes Jahr sich leisten können, noch Tennis zu spielen, weil das so ein teurer Sport ist und weil du für alles selbst zahlen kannst. Deswegen ist es mir lieber, wenn es in die Richtung umverteilt wird, als wenn der Sieger dann, ob er 5,5, 10 oder 15 Millionen bekommt, weißt du, mit den Bonussen, die ja dann alle noch bekommen von Nike, Adidas und wie sie alle heißen, das macht den Bock auch nicht mehr fett. So sagen wir in Hessen. In Hessen sagen wir, das macht den Bock auch nicht mehr fett.
Ja. Nein, aber dazu den Qualis. Also der Verlierer der ersten Runde in der Quali bei den Damen und Herren bekommt 32.000 Dollar. Der in der zweiten Runde in der Quali verliert, bekommt 48.000 Dollar und der die letzte Runde Quali verliert, kommt 66.000 Dollar. Aber genau die brauchen's. Und ich bin also immer, was die Preisgelder angeht, auf der Spielerseite. Weil die Frage ist ja auch immer, wie hoch musst du stehen, damit du dir finanziell den Tennissport leisten kannst. Und also da ist bei der 100 der Welt schon knapp. 150 eigentlich nicht mehr, weil die ganzen Preisgelder ja auch immer vor den Steuern, vor den Kosten, du hast das wunderbar eben erklärt, Hotelrechnung und so weiter. Also das ist nicht die Summe, mit der die Spieler nach Hause gehen. Und auch was der Sieger angeht, und da will sich die US Open immer auch die entscheiden sich sehr spät, was ihr Preisgeld ist, weil die wollen immer das höchste Turnier sein. Die wollen Wimbledon immer schlagen. Deswegen wird das immer erst so im August bekannt gegeben. Und 5,5 Millionen Dollar haben sie auch dann verdient. Aber wir sprachen ja um den ersten Runden, den jungen Spielerinnen oder die nicht so viel Preisgeld haben und nicht so viel Geld verdienen. Für die ist es sehr wichtig, dass eben diese Preisgeldaufstockung gemacht wurden. Nur, dass sie nach wie vor erst 20%. Also da ist noch Luft nach oben, ne? Das darf man nicht vergessen.
Also wir können erwarten, dass es noch höher geht.
Ja, vielleicht. Weil das ist der Markt. Tennis ist ein absolut globaler, populärer Sport. Vielleicht noch nie so populär wie heute. Das liegt an den Spielerinnen, das liegt an den Turnieren, das liegt an den Sponsoren. Dann sollen sie aber auch die Spiele abbekommen.
Schön. Boris, ja. Das finde ich ein super Schlusswort.
Genau.
Das war für mehr Equality hier.
Genau. Power to the people, ne? Ja.
Power to the people, genau. Ich wusste nicht, dass wir so ein politischer Podcast sind, aber here we go, Boris.
Genau.
Es hat mir wieder großen Spaß gemacht mit dir. Wir werden in einer Woche sprechen, ungefähr. Wir gucken immer, du bist ja auch im Einsatz für die deutschen Kollegen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, genau.
Ich bin im Einsatz für Sport Europe TV und da übertragen wir ab Sonntag live. Du hast natürlich andere Uhrzeiten. Du bist zu Hause in New York. Bei mir geht die Sendung nachmittags um 5 los und dann Ende offen, weil das letzte Match kann eben nachts um 3 zu Ende gehen. Also ich habe mal vorgeschlafen die Woche, weil nächste Woche gehe ich keinen Schlaf mehr.
Okay, also in einer Woche sehen wir dich mit dunklen Augenringen. Und Boris, wenn du Infos haben möchtest, wer mit wem trainiert, beziehungsweise wer welche Kaffeeorder hat, dann kannst du gerne zu mir kommen. Ich sitze immer an der Kaffeebar und beobachte alle, wer was bestellt.
Okay, das mache ich, ja. Alles Gute, super. Viel Spaß und wir sprechen
bald
wieder. Ja?
Danke, Boris. Ich freue mich. Bis ganz bald. Ciao.